HR Info. Wissenswert.
Heute mit Regina Oehler. Unser Gemüse strahlt uns an. Nie werde ich den Gemüsestand der Freiburger Biobauern vergessen, der immer hinten links auf dem Freiburger Münstermarkt zu finden war. Im Mai 1986 war das Angebot verlockend wie immer. Radieschen, grüner Salat, Spargel. Nur die Preisschilder sahen anders aus. Statt den Preisen in D-Mark stand darauf die Strahlenbelastung in Becquerel. Jetzt ist es 30 Jahre her, dass es zum GAU in Tschernobyl gekommen ist. Seine Folgen sind immer noch zu spüren. Förster im Schwarzwald zum Beispiel können ein Lied singen von der andauernden Strahlenbelastung. In Tschernobyl vor Ort, da wird es noch lange, lange keine Entwarnung geben können. Meine Kollegin Dagmar Röhrlich gehörte zu den ersten Journalistinnen und Journalisten, die nach dem Unfall in die Ukraine gefahren sind. Und sie war seitdem immer wieder dort, das letzte Mal vor kurzem. Lassen Sie sich von ihr mitnehmen auf die Reise nach Tschernobyl. Dagmar Röhrlich erzählt in der nächsten knappen halben Stunde von Fortschritten und Rückschlägen bei dem schwierigen Versuch, die strahlende Ruine des Reaktors unschädlich zu machen, zumindest auf Zeit. Und Dagmar Röhrlich erinnert uns erst einmal daran, wie es zu dem Unfall kommen konnte.
Der Unfall.
Am Anfang steht ein Experiment. Falls der Strom ausfällt und der Reaktor abgeschaltet werden muss, reicht die Rotationsenergie der Turbinen, um das Notkühlsystem mit Strom zu versorgen, solange bis die Notstromdiesel übernehmen? Der Versuch soll am 25. April 1986 durchgeführt werden, wenn Block 4 ohnehin heruntergefahren wird. Doch Kiew meldet erhöhten Strombedarf. Das Herunterfahren wird unterbrochen und erst spät am Abend fortgesetzt. Dabei passieren Fehler. Trotzdem bleibt es bei dem Plan für das Experiment.
Beginn des Versuchs, 26. April, 1.23 Uhr.
Abrupt schießt die Leistung des Reaktors hoch. Eine unkontrollierte Kettenreaktion setzt ein. Die Notabschaltung versagt, Druckröhren bersten, Kühlwasser tritt aus, Graphitblöcke brennen, Brennelemente schmelzen.
26. April, 1.24 Uhr.
Zwei Explosionen sprengen die mehr als 1000 Tonnen schwere Abdeckplatte des Reaktors weg. Sie zerfetzen das Gebäude wie Papier. Der Reaktorkern brennt unter freiem Himmel. Was verdampft, reißt der heiße Luftstrom hoch hinauf in die Luft. Der Wind verbreitet den Fallout über Europa. Als Block 4 nach 10 Tagen gelöscht und damit der Strom radioaktiven Materials gestoppt werden kann, sind 40% der Fläche Europas kontaminiert.
Die Umweltfolgen.
My name is Alla Jaroschinskaya. When Chernobyl happened, exploded, I worked at that time in newspaper.
1986 arbeitete Alla Jaroschinskaya, die später für ihre Arbeit den alternativen Nobelpreis erhalten sollte, als Journalistin bei einer Tageszeitung in der Stadt Schitomir, etwa 150 Kilometer von Tschernobyl entfernt.
Wir wussten nicht, was passiert war. Plötzlich kamen Menschen, die gehört hatten, dass etwas passiert war und mit ihren Kindern flohen.
Inzwischen hatten die Militärs in Tschernobyl mit einem Zirkel zwei Kreise um den Reaktor geschlagen. Einen mit einem Radius von 10 Kilometern, die Sperrzone, und einen zweiten mit 30 Kilometern, die Kontrollzone. Alle Einwohner wurden evakuiert.
Just in 3 days after Chernobyl exploded,
3 Tage nach der Explosion gab Moskau eine sehr kurze Erklärung heraus. Sie besagte, dass es im 4. Reaktor ein technisches Problem gegeben habe. Nichts Großes, regt euch nicht auf.
Da hatte die radioaktive Wolke bereits im schwedischen Kernkraftwerk Forsmark Alarm ausgelöst. Die Windrichtung verriet, dass etwas in der Sowjetunion passiert sein musste. Während der GAU im Westen die Nachrichten beherrschte, liefen im Osten die Feiern zum 1. Mai. Der Wind trieb den Fallout über Teile der Sowjetunion, über Polen, Tschechien, Skandinavien, Großbritannien, über Österreich, Deutschland und Norditalien. Er erreichte den Balkan, Griechenland, die Türkei. Wo es zufälligerweise regnete, als die Wolke vorüberzog, dort landete besonders viel auf dem Boden.
I was journalist, as I told, and
Als Journalistin erhielt ich viele Briefe von meinen Lesern, die mich baten, herauszufinden, was passiert ist. Sie erzählten, dass Soldaten in ihren Häusern und Gärten die Radioaktivität gemessen hätten. Die Soldaten hätten nichts erklärt, sondern nur gelacht und gefragt, na, lebt ihr noch?
Unmittelbar nach der Katastrophe wurden 116.000 Menschen umgesiedelt, später noch einmal 220.000. Rund um Tschernobyl ging auf einer Fläche größer als das Saarland so viel Fallout nieder, dass sie für immer gesperrt bleiben wird. Am schlimmsten traf der Unfall Weißrussland. Überhaupt liegen dort, in der Ukraine und in Russland, 70% der belasteten Gebiete.
Ich sprach mit den Menschen, führte hunderte Interviews. Ich erfuhr, dass die Behörden ganz in der Nähe der 30-Kilometer-Zone Häuser bauen ließen. Dorthin wollte niemand. Warum die Behörden auf kontaminiertem Land bauen ließen? Nun, weil sie nicht wollten, dass die Wahrheit bekannt wird.
Inzwischen sind die kurzlebigen Radionuklide von damals zerfallen. Nicht jedoch das Radiocäsium beispielsweise mit seiner Halbwertszeit von etwa 30 Jahren. Etwa die Hälfte ist immer noch da. In vielen Ackerböden wird dieses Cäsium-137 kaum von den Pflanzenwurzeln aufgenommen, weil es sich an die Tonminerale im Boden bindet. Anders in Waldböden mit ihrem hohen Anteil an organischem Material. Dort kann sich das Radiocäsium nicht festsetzen und landet leicht in Pilzen, Wildtieren und Waldbeeren. Das gilt auch für Deutschland. Wo in Süddeutschland heftige Regenfälle viel radioaktive Stoffe aus der Luft gewaschen haben, kann Wildschweinfleisch immer noch hoch belastet sein. Und so muss es bis heute kontrolliert werden, damit es nicht in den Handel kommt.
Die gesundheitlichen Folgen.
In der kontaminierten Zone haben mir Krankenschwestern Schreckliches erzählt. Sie hatten die Strahlungsdosis der Kinder gemessen und die hohen Werte in Karten eingetragen. Ihr Vorgesetzter zwang sie, neue Karten mit sehr viel niedrigeren Werten auszufüllen. Die Schwestern weinten, als sie das erzählten.
Die Journalistin Alla Jaroschinskaja recherchierte 1986 auf eigene Faust die Folgen Tschernobyls.
Ich schrieb alles auf. Dann versuchte ich, an einige Dokumente zu kommen und ging zu unseren lokalen Behörden. Dort erhielt ich eine große Lüge zur Antwort.
Sicher, es gibt einige Probleme, aber es ist wirklich nichts Ungewöhnliches oder Gefährliches. Sie brauchen sich gar keine Sorgen zu machen, weder wegen der Gesundheit der Kinder noch wegen der Erwachsenen.
Wie viele Todesopfer Tschernobyl insgesamt fordern wird, dazu kursieren eklatant unterschiedliche Prognosen. Sie reichen von insgesamt 4.000 Toten, so eine Schätzung der Vereinten Nationen aus dem Jahr 2005, bis hin zu mehr als 1,7 Millionen. Ein makaberer Streit tobt. Sicher ist, von den 600 Arbeitern, die in der ersten Phase des Unfalls im Werk waren, erhielten 134 so hohe Dosen, dass sie die akute Strahlenkrankheit entwickelten. 28 starben in den ersten 3 Monaten daran. Sicher ist auch, weil die Behörden nicht warnten, gaben Eltern ihren Kindern Milch zu trinken, die mit Radiojod belastet war. Die Folge: ein explosionsartiger Anstieg des Schilddrüsenkrebs. Zunächst traf es vor allem die Kleinkinder, aber das erhöhte Risiko begleitet die Kinder von damals ihr Leben lang.
Bei der letzten Sammlung vor einigen Jahren waren das 6.000 Krebse, wovon ein beträchtlicher Anteil strahlenbedingt war. Die Entwicklung geht einfach weiter, das hört nicht auf, sondern der Krebs manifestiert sich signifikant nach 3 bis 5 Jahren. Aber das heißt nicht, dass er dann stabil ist, sondern das geht einfach so weiter. Und das ist nicht absehbar, sozusagen, was am Schluss die tatsächliche Zahl ist.
Erklärt Wolfgang Weiß von UNSCARE, dem UN-Komitee, das die Zahlen der zu erwartenden Krebsfälle ermittelt. Den Schätzungen der Organisation zufolge steigt aufgrund der Strahlendosen bei der Mehrheit der 530.000 registrierten Einsatzkräfte das Risiko, an Krebs zu erkranken, und auch andere Gesundheitsschäden werden wahrscheinlicher. Russische und weißrussische Studien belegen bei den höher belasteten Liquidatoren, den Menschen also, die in der ersten Zeit die gefährlichsten Aufgaben erledigten, einen Anstieg von Leukämien und Katarakten, einer Trübung der Augenlinse.
Aber diese Population ist leider recht fragmentiert. Die Menschen leben in über 3 GUS-Staaten verteilt und in den baltischen Ländern.
Das macht es schwierig, ihr Schicksal zu verfolgen, erläutert Keith Beverstock von der Universität Ostfinnland. Noch sehr viel schwieriger ist es, die Auswirkungen der Strahlung für die Allgemeinbevölkerung festzustellen. Denn mit den klassischen Mitteln der Epidemiologie lassen sich die Folgen niedriger Dosen nicht fassen.
Wenn wir uns strahlinduzierte Krebse ansehen, dann können wir auch nur statistisch in einem bestimmten hohen Expositionsbereich, der ist typischerweise über 100 Millisievert, quantifizieren.
Das heißt, solange bei Erwachsenen die radioaktive Belastung nicht vergleichsweise hoch war, gehen zusätzliche Krebsfälle im statistischen Rauschen unter, lassen sich nicht eindeutig der Ursache Tschernobyl zuweisen. Denn auch ganz ohne Atomunfall erkranken etwa 40% der Menschen im Laufe ihres Lebens an Krebs. 25-30% sterben daran. Andere Folgen der Havarie lassen sich jedoch klar erkennen, etwa die Zunahme der depressiven Erkrankungen. Die Selbstmordrate liegt unter den Menschen, die damals gegen die Katastrophe kämpften, anderthalbmal höher als sonst in der Bevölkerung.
Tschernobyl heute. Die Fahrt durch die Zone.
Zwischen Kiew und dem havarierten Kernkraftwerk liegen rund 100 Kilometer. Anderthalb Stunden dauert die Fahrt, zunächst über die Autobahn, dann über Landstraße und durch immer kleinere Dörfer. Auf der Fahrt gibt es Informationen zu Tschernobyl. Der erste Stopp? Die Einfahrt in die 30-Kilometer-Zone. Inzwischen steht dort eine kleine Kapelle mit einer Mutter Gottes. Zu Sowjetzeiten ein Ding der Unmöglichkeit. Die Wachen kontrollieren die Reisepässe. Dann geht es weiter durch Birken- und Fichtenwälder, vorbei an Brachen, verfallenden Häusern und durch Tschernobyl, der Kleinstadt, deren Namen für die bis heute größte Atomkatastrophe steht. Auch sie ist damals evakuiert worden, aber heute wohnen hier Arbeiter, Ingenieure und Feuerwehrleute während ihrer 2-Wochen-Schicht in der Sperrzone. Rund 4000 Menschen arbeiten in der Zone, erfahren wir, plus die Mannschaft des ehemaligen Kernkraftwerks. Doch die wohnt in Slavutic, der Stadt, die nach dem Unfall für sie neu erbaut worden ist. Mit dem Zug pendeln sie Tag für Tag 55 Kilometer zwischen ihrem Wohnort und Tschernobyl hin und her. Wir sind an der Einfahrt in die 10-Kilometer-Zone angekommen. 2 Männer überprüfen mit Dosimetern an langen Stangen die Unterseite und das Dach eines LKW auf Radioaktivität. Am 15. Dezember 2000 ging der letzte Block vom Netz, erklärt der Reiseführer bei der Fahrt auf das eigentliche Kernkraftwerksgelände. Über dem Baumwipfeln des Lichtenwalds erhebt sich das neue Wahrzeichen Tschernobyls, ein silberner Riesenbogen, das New Safe Confinement, der neue sichere Einschluss, eine riesige Schutzhülle, die über den zerstörten Reaktor geschoben werden soll. Noch ist sie nicht ganz fertig. Am gegenüberliegenden Ufer des Kühlwasserkanals rostet hingegen die Vergangenheit vor sich hin, die von Kränen umgebene Ruine des Reaktorblocks 5. Er war am 26. April 1986 im Bau. Damals hatte die Sowjetunion große Pläne. Hier sollte der größte Kernkraftwerksstandort der Welt entstehen. Heute wird hier nur noch gebaut, um aufzuräumen. 30 Jahre nach der Katastrophe ist Tschernobyl weit von sicheren Verhältnissen entfernt. Es ist eine marode Atomruine in einem instabilen, finanziell ruiniertem Land.
It's an introduction just to a broader context.
Die EBRD, die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, hat eingeladen, um über den Stand der Aufräumarbeiten zu berichten. Die Bank verwaltet einen Fonds, der dort zentrale Projekte finanziert. Das Geld stammt von der EBRD, von den G7, der EU, Indien, Island, Korea. Die Liste der Geldgeber ist lang. Vince Novak ist Direktor der EBRD-Abteilung Nukleare Sicherheit und er erläutert den Shelter Implementation Plan.
And the purpose of Shelter Implementation Plan in simplest possible terms.
Sein Sinn ist, ganz einfach ausgedrückt, Tschernobyl umweltsicher zu machen. Es ist der Fahrplan zu einer optimalen Lösung.
To find an optimum solution.
Ohne Hilfe von außen kann die Ukraine die Folgen der Havarie nicht bewältigen. Deshalb hat die EU dieses internationale Abkommen 1997 zusammen mit den Vereinigten Staaten und der Ukraine ins Leben gerufen. Es dreht sich um
the liquid radioactive waste.
Die immensen Mengen flüssiger Abfälle aus der Betriebszeit Tschernobyls.
The safe storage for the spent fuel assemblies.
Die sichere Lagerung der Brennelemente aus den Blöcken 1 bis 3 und vor allem um
the shelter.
Den maroden Sarkophag. Kostenpunkt für alles zusammen mehr als 2 Milliarden Euro.
2017 soll der Shelter Implementation Plan abgeschlossen sein. Doch noch laufen die Bauarbeiten auf Hochtouren. Mit 5 Jahren Verspätung neigt sich beispielsweise der Bau des ISF-2 seinem Ende zu, des Langzeitzwischenlagers für Brennelemente. Es wird das größte seiner Art sein und soll die mehr als 21.000 Brennelemente der Blöcke 1 bis 3 aufnehmen, beschreibt Andrei Savin, der ukrainische Chefingenieur des Projekts.
Seit Oktober 2013 befinden sich diese Brennelemente in einem alten Nasslager.
Das stammt aus Sowjetzeiten und ist bis auf den letzten nur möglichen Platz gefüllt. Selbst das Reservebecken ist voll, ebenso die sogenannten Transportkorridore, über die eigentlich die Brennelemente im Wasser manövriert werden.
Wenn das ISF-2 fertig ist, werden wir die Brennelemente mit Spezialtransportern hierher bringen.
Auf der linken Seite steht ein hohes Gebäude. Die zukünftige Konditionierungsanlage.
Hier sollen die Brennelemente in einer heißen Zelle geöffnet, halbiert und in doppelwandige Stahlbehälter gesteckt werden. Dann sollen sie einem speziellen Trocknungsverfahren unterzogen und in das Zwischenlager transportiert werden.
Andrei Savin weist auf eine 300 Meter lange Doppelreihe aus dickwandigen Betonbunkern. Eine graue Allee, in der sich Zelle an Zelle reiht.
In diese Speichermodule aus Beton, die Sie dort auf der rechten Seite sehen, werden wir die doppelwandigen Behälter liegend hineinschieben. Wenn wir nach 9 oder 10 Jahren alle Brennelemente verpackt und hier für 100 Jahre sicher untergebracht haben, werden wir den Zustand einiger Behälter überwachen. Und zwar von dem Gebäude der Konditionierungsanlage aus, wo wir in der heißen Zelle dann auch Reparaturen durchführen können, falls sie notwendig werden.
Im Herbst können wohl die kalten Tests für den Betrieb der Anlage starten. Das sollte eigentlich schon längst passiert sein, aber es ist einiges schiefgegangen. Das ursprünglich von der französischen Firma Framatome, der heutigen Areva, entwickelte Konzept war von intakten Brennelementen ausgegangen. In die real existierenden Brennstäbe war jedoch nach vielen Jahren in Abklingbecken der Reaktoren Wasser eingedrungen. Und daraus kann in den radioaktiv strahlenden Stäben Wasserstoff entstehen. Das Problem? Framatome wollte die Brennelemente einfach in enge Lagerröhren stecken. Die aber hätte der Wasserstoff aufreißen können, erklärt Vince Novak von der EBRD.
Ich muss leider sagen, dass erst unserem Management diese Ungereimtheiten im Design und die ungelösten Probleme aufgefallen sind.
Da liefen die Bauarbeiten bereits. Zwar zahlte Framatome Areva Kompensation, aber die verlorene Zeit brachte das nicht zurück. Dass die Arbeiten jahrelang ruhten, hat nicht nur mit der Komplexität der Aufgabe zu tun, sondern auch mit der politischen Lage in der Ukraine. So hatte das US-amerikanische Unternehmen Holtec, das schließlich den Bau übernommen hat, seine Mitarbeiter während der Unruhen auf dem Maidan zurückgerufen. Und es gibt finanzielle Probleme. Das neue Verfahren ist wegen der Trocknungstechnik und der neuen Überwachungssysteme aufwendiger und teurer. Und auch der Wertverlust des Euro schlägt durch. Wahrscheinlich fehlen letztendlich 100 Millionen Euro von den veranschlagten 400 Millionen Euro. Noch ist offen, wie das Geld aufgebracht wird. Im Grunde gilt das auch für die Finanzierung des Betriebs für Transport und Verpacken der Brennelemente. Das ist ohnehin nicht durch den Auftrag der EBRD abgedeckt, aber der Ukraine fehlt das Geld. Ungewöhnlich sei dieses Problem nicht, bestätigt der Pressesprecher des ehemaligen Kernkraftwerks Tschernobyl auf eine Mailanfrage.
Im Budget fehlen uns die Mittel für den Betrieb des LRTP, der Anlage zur Behandlung der flüssigen radioaktiven Abfälle.
Es geht weiter, den Kühlkanal entlang, hin zum Kernkraftwerk selbst, wo bis zu der Havarie 4 Reaktorblöcke nebeneinander Strom produzierten. Die Blöcke 1 bis 3 sind in der Stilllegungsphase, sollen langsam zurückgebaut werden. Zunächst möchte man die Turbinen und Generatoren herausholen und für mehr Standsicherheit Last von den Gebäuden nehmen. Dabei steht die Demontage der hunderte Tonnen schweren Maschinen zur Handhabung der Brennelemente ganz oben auf der Liste, ebenso die der massiven Kräne und der Druckröhren für die Brennelemente. Doch es fehlt das Geld. Wir sind am Ende der Reihe von Kernkraftwerken angekommen, wo grau und rostig der Sarkophag um Block 4 steht. 300 Meter entfernt ist die Baustelle des NSF, des New Safe Confinements, zu Deutsch des neuen sicheren Einschlusses. Es ist relativ ruhig. Wenn viel zu tun ist, arbeiten hier bis zu 1200 Leute. Die Bauarbeiter tragen zwar Dosimeter, aber seit eine massive Betonmauer sie vor der Strahlung des Sarkophags abschirmt, brauchen sie keine Schutzanzüge mehr. Diese Mauer ist ein zentrales Element für den Strahlenschutz auf der Baustelle, erklärt Viktor Salesiecki, der Chefingenieur des NSC, auf ukrainischer Seite.
Anfangs mussten wir hier in Spezialkleidung arbeiten. Das ist nicht mehr notwendig, seit wir mehr als 120.000 Tonnen radioaktives Material von der Baustelle entfernt und das Gelände versiegelt haben.
Wo heute glatter Beton ist, wucherten noch vor ein paar Jahren Büsche auf verseuchtem Boden und Strommasten zeugten von vergangenen Zeiten. Jetzt entsteht hier das größte mobile Bauwerk der Welt. Unter dem New Safe Confinement fände Notre-Dame de Paris problemlos Platz. Nicolas Kay ist Geschäftsführer des französischen Konsortiums Novarca, das das riesige tonnenförmige Gewölbe baut.
So the dimension is 262 meters, the span. The high is 110 meter and the length 160 meter.
Es soll verhindern, dass Regen und Schnee in den Reaktor eindringen oder dass Staub und Radioaktivität hinausgelangen, falls der Sarkophag im Inneren doch noch zusammenbricht. Inzwischen ist das NSC fast fertig. So ist die komplizierte Verkleidung aus Kohlenstoffstahlblechen, Isolierschichten und Kunststoffmembranen montiert.
Die Außenschicht besteht aus 7 verschiedenen Lagen, die innere aus 3. Zwischen diesen beiden Schichten gibt es einen Hohlraum, dessen Luftfeuchtigkeit ständig kontrolliert werden wird. Sie darf 40% nicht übersteigen, damit das NSC nicht korrodiert. Das ist der einzige Weg, wie wir die Lebensdauer von 100 Jahren garantieren können.
100 Jahre, in denen die Technik funktionsfähig gehalten werden muss, vom computergesteuerten Belüftungssystem bis zu den Kränen. Ein defekter Kranmotor kann ausgetauscht werden, nicht jedoch der Stahlbogen selbst. Rost ist der große Feind des New Safe Confinements. Besiegen soll ihn Technik, erklärt Vince Novak.
Normalerweise würde man solche Metallstrukturen alle 5 oder 8 Jahre streichen, aber das geht wegen der Strahlung natürlich nicht. Deshalb musste ein anderer Ansatz entwickelt werden, nämlich ein System, das der Korrosion vorbeugt, indem eine Belüftung garantiert, dass die Luftfeuchtigkeit im Inneren des Dachs nie über 40% steigt.
Wie eine Raumstation verlangt das New Safe Confinement über seine Lebenszeit hinweg permanente Wartung.
Until New Safe Confinement is in place, we are not safe.
Zwar ist der Sarkophag zwischen 2004 und 2008 so stabilisiert worden, dass keine unmittelbare Einsturzgefahr mehr besteht, bis 2023, denn der Alterungsprozess läuft unerbittlich weiter. Würde der schützende Bogen nicht oder nicht rechtzeitig fertig gebaut, drohte eine neue Katastrophe.
Früher oder später könnte der alte Sarkophag zusammenbrechen. Und das Mindeste, was dann passieren würde, wäre, dass die Tonnen an radioaktivem Staub, die in ihm stecken, freigesetzt werden.
Den trüge der Wind davon, wieder über Grenzen hinweg. Doch zurzeit sieht es sehr gut aus. Vielleicht schon im Herbst und damit ein halbes Jahr früher als geplant, kann die neue Hülle über den Sarkophag geschoben werden. Sie erkauft jedoch nur Zeit. Eine Lösung ist sie nicht. Die geschmolzenen Massen an Uran und Plutonium sind sehr viel beständiger als jedes menschliche Bauwerk. Früher oder später müssen sie in ein Endlager, sonst lägen sie irgendwann frei.
It would perpetuate the radioactive pollution and contamination.
Dann wäre der Unfall niemals vorbei. Der geschmolzene Kernbrennstoff muss also beseitigt werden. Irgendwann, irgendwie. Das internationale Finanzengagement für Tschernobyl umfasst diese Arbeiten nicht. Und alleine wird die Ukraine da wohl nur sehr wenig ausrichten können. aufräumen in schwierigen Zeiten. Dagmar Röhrlich berichtete über die Lage im Kernkraftwerk von Tschernobyl. Als Podcast finden Sie die Wissenswertsendungen auf hr-inforadio.de.